Deutschlandfunk Kultur heute.
I'm fine. Everything's fine.
Ja, klingt nicht gerade überzeugend, was Demi Moore sich da in ihrer jüngsten Filmrolle einredet. Alles ist gut? Von wegen. Heute kommt The Substance in die Kinos. Was da gut sein soll, aber nicht wirklich gut ist, das erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem wollen wir nachfragen, wie groß die Sensation wirklich ist, die heute in Salzburg verkündet wurde.
Liebe Mozart-Freunde, liebe Mozart-Freundinnen, herzlich willkommen in der Internationalen Stiftung Mozarteum zur Präsentation des neuen Köchel-Verzeichnisses.
Ein neues Mozart-Werkverzeichnis, ein neues Köchel-Verzeichnis hat Rolando Villazón höchstpersönlich angepriesen. Er ist künstlerischer Leiter des Mozarteum. Wir lassen uns erklären, was daran so neu ist. Und wir sprechen über politische Bildungsarbeit. Das Kompetenznetzwerk Antisemitismus zieht nach 5 Jahren Bilanz. Willkommen zu Kultur heute mit Marja Elmenreich. Ihren Körper hat Schauspielerin Demi Moore schon mehrmals zur Schau getragen. Mit prallem, nacktem Babybauch ließ sie sich 1991 fotografieren für das Titelbild der Vanity Fair. Und 7 Jahre später robbte sie als G.I. Jane muskelbepackt durch den Schlamm auf der Leinwand. Und jetzt, wiederum viele Jahre später, ist ausgerechnet Demi Moore mit 61 in einem Kinofilm zu sehen, der die Macht des Aussehens, die Fixierung auf Faltenfreiheit und knackige Rundungen zum Thema hat. The Substance heißt der neue Film der französischen Regisseurin Coralie Farjat. Bei den Filmfestspielen in Cannes gab es eine silberne Palme für das beste Drehbuch. Mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus möchte ich über The Substance sprechen. Daran spielt Demi Moore eine Schauspielerin, die aufgrund ihres Alters gefeuert wird. Und nun spritzt sie sich eine besondere Substanz, The Substance. Was soll die bewirken, Katja?
Ja, die ist sowas wie, kann man sagen, das Abnehmmittel Ozempic nur 100 eigentlich. Weil diese von Demi Moore gespielte Schauspielerin, die gerät durch Zufall an diese Droge. Die wird auch so diskret wie ein Suchtmittel vertrieben in so einer Art Garage. Und The Substance bewirkt eben, dass diese Frau sich aufspaltet in ein junges, schlankes, babyglattes Ich, gespielt von Margot Qualley, und in einen älteren Körper, eben gespielt von Demi Moore. Und diese junge Frau, die entsteigt in einer ziemlich brutalen Body-Horror-Szene, so einer Geburtsszene der Älteren. Also deren Rückgrat, das Rückgrat der Älteren platzt auf, ein junger Arm ragt hervor und so weiter. Und die beiden müssen sich jetzt abwechseln, diese beiden Varianten. Eine Woche hat die junge Ausgang, eine Woche die Ältere. Und die Jüngere macht jetzt im Showbiz wieder Karriere, die bekommt ihre eigene Fitnesssendung Bauch, Beine, Po. Und die Ältere hat dann in der anderen Woche Ausgang, aber die Jüngere überzieht ihre Zeit, also sie bringt den Wochenrhythmus durcheinander, was bei der Älteren sowas wie unkontrollierte Altersschübe hervorruft. Also sie hat dann manchmal auf einmal einen ganz verschrumpelten Finger, die Demi Moore-Gestalt. Und das führt zu blutigen Verwerfungen.
Und das führt womöglich auch dazu, dass die Kamera ja explizit voyeuristisch ist. Liegt das da nicht in der Natur der Sache bei so einem Body-Horror-Film?
Ja, man kann sagen, die Kamera ist sogar mega voyeuristisch, aber man muss sagen, sie ist in ihrem voyeuristisch auch sehr gerecht. Also sie weidet sich an den Body-Horror-Effekten. Also ich sag nur eins, einmal ragt aus der Hüfte der jungen Frau ein Hühnerbein, das die Ältere gegessen hat. Und die Kamera erkundet auch voyeuristisch das stilisierte riesige Apartment, in dem diese Elizabeth Sparkle wohnt. Also die plastikhafte Künstlichkeit, der protzige Blick über die Hollywood Hills. Und ja, und voyeuristisch im klassischen Sinne ist der Blick auch auf die jüngere Version der Schauspielerin, weil in dieser Fitnesssendung, da gleitet dann die Kamera lechzend über Hintern, Beine und Schenkel. Also man kann schon sagen, der Jugend- und Schönheitswahn wird in Coralie Farjats Film dekonstruiert und zugleich willfährig bedient. Und das ist auch ein großer Horrorspaß.
Nee, und den hat ja eigentlich Demi Moore, die Person, in den letzten Jahren auch immer wieder bedient. Die ist ja doch durchaus als körperfixiert wahrgenommen worden. Ist jetzt diese Besetzung, ja, wie soll man die nehmen? Ist es eher ironisch oder ist das genial, dass sie ausgerechnet diese Elizabeth Sparkle spielt?
Beides, weil ich meine, man hat es ja schon gehört, oder Sie haben es ja schon angedeutet, Demi Moore hat ja, was Beauty-Behandlungen angeht, ein ziemlich pragmatisches oder sagen wir mal ein Optimierungsverhältnis zu ihrem Körper. Ja, also das ist ja kein Geheimnis, in den Gazetten überall konnte man das lesen. Und auch deshalb ist sie eigentlich eine Idealbesetzung für diesen Film, denn Moore, muss man sich jetzt mal vorstellen, diese 60-jährige Schauspielerin, die spielt Elizabeth Sparkle, die als 50-Jährige von der Entertainment-Industrie gefeuert wird. Aber Demi Moore hat ja den getrimmten Körper wiederum einer ungefähr 40-Jährigen. Also in diesem Cast, da liegen weitere Brechungen. Und vor allem, finde ich, muss ich jetzt erstmal sagen, dass man sieht in The Substance wirklich, dass Demi Moore eine fantastische Schauspielerin ist, die bisher wirklich zu wenige Rollen in ihrer eigenen Liga bekommen hat. Und sie nimmt sich in diesem Film selbst hoch. Sie verhöhnt ihr jüngeres Ich. Sie schimpft wie eine alte Hexe, die irgendwann nur noch der Jüngere den Auftritt vermasseln will. Und da ist dann der Film ganz auf ihrer Seite und stellt für sie, ich will nicht zu viel verraten, hunderte Liter Kunstblut zur Verfügung.
Ja, und jetzt stelle ich mir die Frage, ist das eigentlich eher ein Film zum Nägelkauen, weil man kaum hingucken kann auf die Leinwand, oder ist das ein Film zum Schenkelklopfen, weil es doch irgendwie alles so ironisch und lustig ist?
Also wieder beides. Und ich muss natürlich zugeben, als Filmkritikerin ist man natürlich ein bisschen abgebrühter. Ja, man hat ja schon mehr Horror gesehen. Aber ich kann sagen, The Substance, ich kann es einfach nur empfehlen, weil es ein intelligenter Horrorfilm ist, wirklich über ein Phänomen unserer Zeit, über uns alle, mit einer überzogenen und stilisierten Ästhetik. Und die Regisseurin Coralie Farjat, die lässt es einfach richtig krachen. Und das ist absolut ansteckend.
The Substance heißt der neue Film mit Demi Moore von Coralie Farjat. Vielen Dank an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus, die, wie sie sagte, schon einiges im Leben gesehen hat. Köchel, Riom und Hoboken, so heißen die stillen Helden der Musikgeschichte. Denn sie haben Ordnung gebracht in die umfangreichen Musiknachlässe der Herren Mozart, Vivaldi und Haydn. Werkverzeichnisse haben sie erstellt, einzelne Stücke mit Nummern versehen, damit sich Musikforschende und Musizierende zurechtfinden im jeweiligen Gesamtövre. Am bekanntesten mit Abstand natürlich das Köchel-Verzeichnis, 1862 zum ersten Mal vorgelegt von Ludwig Ritter von Köchel. Heute Vormittag wurde in der Mozartstadt Salzburg das neue Köchel-Verzeichnis präsentiert, eine Aktualisierung nach 60 Jahren. Der Musikwissenschaftler Ulrich Leisinger ist wissenschaftlicher Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Leisinger, durchaus selbstbewusst wurde heute Vormittag das neue Köchel-Verzeichnis in gedruckter Form präsentiert. Als Geschenk aus Salzburg an die ganze Welt wurde es vorgestellt. Worüber genau soll sich die ganze Musikwelt freuen? Ist nun wirklich der komplette Mozart dokumentiert?
Das wäre eigentlich schade, weil wir doch immer noch hoffen, dass wir immer wieder neue Erkenntnisse zu Mozart haben. Aber was wir guten Gewissens sagen können, ist, dass der gesamte Wissensstand über Mozart hier kompakt und korrekt zusammengefasst ist, und so dass jeder, der sich über Mozart informieren möchte, auf eine Quelle zurückgreifen kann.
Das heißt, es ist mehr vorhanden als in der bisherigen Ausgabe.
Es ist tatsächlich viel mehr vorhanden, wenn man jetzt Freund von Zahlen ist. Wir haben 95 Stücke dem Hauptteil zugeordnet. Das sind immerhin bei 626, ist es doch ein beträchtlicher Anteil. Davon waren nicht alle unbekannt, manche sind verschollen, aber wir haben heute auch tatsächlich erstmals ein Stück aufführen können, was die Musikwelt nicht gekannt hat.
Wer wird in seiner täglichen Mozart-Arbeit am deutlichsten spüren, dass es ein aktualisiertes Köchel-Verzeichnis gibt? Sind das eher die Musikwissenschaftler? Sind das die praktizierenden Musikerinnen und Musiker?
Ich glaube, dass wir alles ansprechen können, die Musikwissenschaftler sowieso. Aber wir erleben ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr, dass die praktischen Musiker sich selbst ein Bild machen wollen. Wir haben heute gehört, dass ohne das Köchel-Verzeichnis die Arbeit mit Mozart gar nicht möglich ist. Wir glauben aber auch, dass der einfache Musikfreund an dem Köchel-Verzeichnis sein Vergnügen haben könnte.
Wie sieht das Vergnügen aus? Der Mozart-Fan blättert einfach so durchs Köchel-Verzeichnis?
Ich kann mir das so vorstellen. Man sitzt vor dem Buch und schaut sich das an und stellt fest, was für ein unglaubliches Lebenswerk davor liegt von jemandem, der überhaupt nur 35 Jahre alt geworden ist. Und man kennt viele Stücke und wird dann über Stücke stolpern, von denen man noch nie gehört hat. Das macht neugierig und ist wirklich spannend.
Welche Auswirkungen hat die Aktualisierung für den gemeinen Musiker, die gemeine Musikerin?
Ich glaube, es gibt jetzt einfach eine Reihe von Stücken, die ganz neu ins Blickfeld geraten sind. Und einen kuriosen Fall, den wir heute vorführen können, ist, dass es eine Sonate vom jungen Mozart gibt, die bereits 1789 gedruckt wurde, auch in der neuen Mozart-Ausgabe publiziert ist und die wirklich niemand kennt. Und zwar einfach deswegen, weil sie keine Hausnummer, keine Köchel-Verzeichnisnummer hatte. Und unter diesen Stücken, die wir jetzt neu hinzugefügt haben, sind doch einige, die es wert sind, aufgeführt zu werden.
Sie haben gerade gesagt, über 90 Stücke sind hinzugekommen. Jahrelange Arbeit liegt also hinter Ihnen im Mozarteum und beim Verlag Breitkopf und Hertel. Wie lange wird man jetzt auf dem neuesten Stand sein? Also könnte es sein, dass morgen, übermorgen doch noch in irgendeinem Archiv etwas auftaucht und dann eigentlich die jetzt gedruckte, aktualisierte Fassung doch nicht mehr ganz top aktuell ist?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu modern gedacht, denn wir müssen sagen, das Köchel-Verzeichnis ist zuletzt vor 60 Jahren erschienen und hat vielen Leuten gute Dienste geleistet. Die reelle Lebenszeit von einem gedruckten Buch, würde ich sagen, liegt bei einer Generation. Das heißt, vor dem großen Mozart-Jahr 2056 wird auf dem Sektor vermutlich nichts passieren. Und wir sind ja auch dabei, dieses Werkverzeichnis, was dann doch in einer begrenzten Anzahl von Exemplaren gedruckt wurde, teuer ist und in Bibliotheken steht, in digitaler Form dann auch in alle Welt zu bringen.
Ah, ist das also das Geschenk, von dem die Rede war? Kann jetzt jeder auf der ganzen Welt online sich durchs Köchel-Verzeichnis klicken, ohne was dafür zahlen zu müssen oder ohne dafür in eine Bibliothek zu gehen?
Das ist jetzt mal der wichtigere Aspekt, ohne in eine Bibliothek zu gehen. Es ist auch das Köchel-Verzeichnis in dieser Form nicht genau verfügbar, sondern eine digitale Plattform, die auf unsere langjährigen digitalen Projekte zurückgreift. Und innerhalb der Köchel-Verzeichnis-Sektion haben wir jetzt tatsächlich nur einen Bruchteil der Informationen direkt zur Verfügbar. Wir werden das ausarbeiten. Im Augenblick ergänzen sich digitale und gedruckte Fassungen wunderbar. Aber der große Vorteil ist, niemand wird auf die Idee kommen, das Köchel-Verzeichnis ins Englische, ins Japanische oder ins Italienische zu übersetzen. In einem Online-Portal ist es, gerade auch mit Blick auf die Entwicklung, die künstliche Intelligenz nehmen wird, sicher gut denkbar.
Aber, so sagte heute ein Vertreter vom Verlag Breitkopf und Hertel, es wird das letzte gedruckte Köchel-Verzeichnis sein, das heute da in Salzburg ausgepackt wurde. Fast 1400 Seiten und knapp 3 Kilo schwer. Also für die Bibliotheken ein Abschied mit diesem letzten Band.
Ein Abschied, aber wir wissen hier gar nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Sogar die totgesagte Langspielplatte erlebt eine Renaissance. Und wir wissen, dass analoge Medien immer eine gute Ergänzung sind. Manches finde ich im gedruckten Buch schneller, manches in der Online-Fassung. Und das Schmökern, was einen großen Teil unserer Kultur ausmacht, das geht in einem Buch immer besser.
Vielleicht verlieren wir noch mal gemeinsam ein Wort zum Urvater des Köchel-Verzeichnisses, Ludwig Ritter von Köchel. Der war, soweit ich das weiß, alles andere als ein Musikwissenschafts-Nerd, vielmehr ein Tausendsasser, der sich für alles interessiert hat. Stimmt das?
Tatsächlich hat sich Köchel für alles interessiert und das war eigentlich sein Berufsbild, denn er war Hauslehrer der Kinder des Erzherzog Karl und musste denen alles beibringen. Ausgebildet als Jurist, persönlich hat er sich vor allen Dingen für Mineralogie, für Botanik, er hat sich für Literatur, für Musik interessiert. Und ich glaube, was ganz wichtig war, ohne das wäre es nicht gegangen, er war ein Anhänger der Systematik und fleißiger und pedantischer Forschung, die es dann halt doch braucht, um so ein großes Projekt zu einem guten Ende zu bringen.
Herr Leisinger, können Sie es auswendig, das Köchel-Verzeichnis?
Ich muss sagen, im Augenblick ja. Das wird sich dann im Laufe der Zeit ändern. Aber ich hoffe, dass dann wirklich noch neue Erkenntnisse dazukommen und ich mein eigenes Exemplar dann am Rand annotieren kann und sagen kann, hier gibt es noch eine neue Quelle, vielleicht sogar ein Autograph von Mozart. Hier gibt es sogar ein Stück, was neu sein kann. Ich freue mich schon darauf. Für mich ist das Thema Mozart nicht abgeschlossen.
Das sagt verständlicherweise der Musikwissenschaftler Ulrich Leisinger von der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg, wo heute das neue Köchel-Verzeichnis vorgestellt wurde. Vor nunmehr 5 Jahren haben sich 5 nichtstaatliche Institutionen zusammengetan, um gemeinsam mehr erreichen zu können als nur jeweils allein. Das sogenannte Kompetenznetzwerk Antisemitismus wurde mit dem Ziel gegründet, und jetzt lese ich mal wörtlich aus der Selbstbeschreibung vor, um unter anderem die Angebote im Bereich der Antisemitismusprävention und der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit zu bündeln und weiterzuentwickeln. Sein 5-jähriges Bestehen hat dieses Netzwerk jetzt zum Anlass genommen, um Bilanz zu ziehen und um sich über antisemitismuskritische Bildung auszutauschen. Das fand an diesem Donnerstagvormittag in Berlin statt und anschließend habe ich mit Benjamin Steinitz gesprochen. Er ist Geschäftsführer vom Bundesverband RIAS e.V. RIAS, das steht für Recherche- und Informationsstelle in Antisemitismus. Herr Steinitz, nach all den Verbands-, Vereins- und Netzwerknamen lassen Sie mich mal ganz grundsätzlich fragen, wo wird antisemitismuskritische Bildung gebraucht? Vom Kindergarten an, über die Volkshochschule bis hin zu den Schulen und Gedenkstätten?
Ich denke, es ist genauso, wie Sie sagen. Antisemitismus wird von uns als gesamtgesellschaftliches Phänomen behandelt und verstanden. Demnach müssen wir in die Institutionen, die für Sozialisation, aber auch für Meinungsbildung, Kulturvermittlung, aber natürlich auch die Durchsetzung von Strafrecht oder auch polizeilichen Ermittlungen sind, in diese Institutionen müssen wir rein, um dort die Errungenschaften unserer Arbeit mit Blick auf die Zentrierung von betroffenen Perspektiven in der Bildungsarbeit, aber natürlich auch die Anregung zu Selbstreflexion, der Betrachtung eigener Verstricktheiten in dieses Thema, in diesen Institutionen dauerhaft anzuregen und darauf hinzuwirken, dass antisemitische Vorfälle erkannt werden und auch entsprechend verfolgt oder geahndet werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, in diese Institutionen müssen wir rein. Daraus schließe ich jetzt, da sind Sie nicht in allen Institutionen drin. Findet also nicht überall antisemitismuskritische Bildung statt?
Also wir sind natürlich mit all diesen Institutionen in Kontakt, aber uns geht es darum, dass wir dauerhafte Strukturen schaffen, die ohne Anlassbezug funktionieren und den Schutz von Juden, Jüdinnen, eine Thematisierung und eine Zurückweisung von Antisemitismus jederzeit ermöglichen und nicht nur, wenn eine gesellschaftliche Krise da ist.
Was für Strukturen sind das genau? Müsste man eigentlich in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern mehr antisemitismuskritische Bildung einpflegen?
Das passiert natürlich auch schon, aber das muss tatsächlich auch über die Schulrahmenlehrpläne verankert werden. Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, hier die Empfehlungen von der Kultusministerkonferenz und dem Zentrat der Juden von vor 2 Jahren wirklich auch in die Ländercurricula in denen zu verankern. Es gibt überall gute Ansätze, aber es ist eben häufig ein bisschen punktuell. Und wenn wir uns die großen Herausforderungen anschauen, mit denen wir auch in den letzten 5 Jahren konfrontiert waren. Ich erinnere da nur an den rechtsextremen Anschlag in Halle-Wiedersdorf, den Antisemitismus im Kontext der Corona-Pandemie, die Documenta 15 als gesellschaftliches Ereignis im Kultur- und Kunstbereich oder eben der 7. Oktober zuletzt, der in allen gesellschaftlichen Bereichen quasi eine Auswirkung hatte. Und wir müssen kontinuierlich an diesen Themen dran sein. Und das muss stärker institutionalisiert werden, wenn man so möchte. Ja.
Dann wenden wir das mal um. Woran erkennt man denn gute, konstruktive und womöglich nachhaltige antisemitismuskritische Bildung?
Da geht es um Fragen der Selbstreflexivität, der kollektivbiografischen Arbeit, also auch zu schauen, was sind sozusagen die familiären Hintergründe, die mit einzubeziehen, aber natürlich auch Antisemitismus nicht zu reproduzieren in der Bildungsarbeit, zu berücksichtigen, dass Juden und Jüdinnen möglicherweise unerkannt auch in der Gruppe einer Klasse anwesend sind und dann zu überlegen, wie kann ich eigentlich Themen wie Antisemitismus vermitteln, unter der Annahme, dass hier auch Betroffene im Raum sein können. Das sind so ein paar Aspekte, die sehr wichtig erscheinen. Und da sind noch sicherlich viele weitere aufzuzählen. Wir müssen das natürlich auch immer in Verschränkung mit anderen Formen der Ideologien von Ungleichwertigkeit betrachten.
Sie haben gerade schon den 7. Oktober 2023 angesprochen, also den Überfall der Hamas auf Israel und dann den Gazakrieg. Ist die antisemitismuskritische Bildungsarbeit eigentlich inzwischen ein Wettlauf mit der Aktualität? Kommen die Lehrerinnen und Lehrer, die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren kaum noch hinterher?
Ja, sie werden vor allem auch unmittelbar angegangen. Also infolge des 7. Oktober haben tatsächlich die uns bekannt gewordenen antisemitischen Vorfälle an Bildungseinrichtungen, also Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Museen, Theatern, massiv zugenommen. Wir haben im letzten Jahr 471 solcher antisemitischen Vorfälle festgestellt. Das ist mehr als eine Verdopplung zum Vorjahr. Und in diesen Einrichtungen werden auch jene, die sich mit Antisemitismus beschäftigen, angegangen. Die Abwehr mit dem Thema wird zum Teil zurückgewiesen. Aber auch Juden und Jüdinnen werden in diesen Einrichtungen direkt konfrontiert. Wenn man sich die jüngste Stellungnahme des Netzwerks jüdischer Hochschullehrenden aus dem Juli diesen Jahr anschaut, wo 40% in einer Umfrage angegeben haben, dass sie verbal oder auch in ihren Lernkontexten an Hochschulen mit Antisemitismus konfrontiert sind und dass sich 16% nur noch mit Schutz überhaupt an ihre eigene Uni trauen, um dort Lehre auszuüben. Das sind sehr, sehr bedrückende Entwicklungen, auf die natürlich auch eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit reagieren muss. Aber nochmal, Wir brauchen eine Kontinuität, eine Konstanz dieser Bearbeitung und die darf nicht nur entlang von Anlässen erfolgen.
Und für diese konstante Arbeit brauchen Sie mehr Unterstützung aus der Politik womöglich? Mehr Finanzierung, bessere Finanzierung? Denn die Institutionen, die im Kompetenznetzwerk Antisemitismus zusammengeschlossen sind, das sind ja allesamt nicht staatliche Institutionen, sondern jeweils eingetragene Vereine.
Genau. Also grundsätzlich ist die staatliche Zuwendung ein wichtiges Thema für uns natürlich jedes Jahr. Wir befinden uns ja jetzt gerade in der Phase, wo eine Förderperiode von dem Bundesprogramm Demokratie Leben zu Ende geht und die neue dann ab 1.1. beginnt. Wir hoffen natürlich, dass wir weiter arbeiten können. Aber ich möchte nochmal auf eine viel konkretere Problematik hinweisen. Wir haben in Thüringen und Sachsen mit dem Wahlerfolg der AfD eine ganz konkrete Situation, dass die Weiterarbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen ab dem 1. Januar wirklich massiv in Gefahr ist. Ja, und hier muss eigentlich die Bundesregierung ganz deutlich ein Signal auch senden, dass diese Arbeit gerade in Regionen, wo rechtsextreme Hegemonien von der Straße auch im Parlament Niederschlag finden, muss die Bundesregierung natürlich ganz klare Signale senden, dass die zivilgesellschaftliche Arbeit gefördert und weiterhin gesichert wird. Das ist im Moment leider nicht klar. Unsere Mitgliedsorganisationen in Sachsen und Thüringen bangen tatsächlich, wie es am 1.1. weitergeht und müssen sich jetzt natürlich schon entsprechende Modelle überlegen. Also hier ist die Bundesregierung definitiv gefordert.
Ein deutliches Plädoyer von Benjamin Steinitz vom Bundesverband RIAS e.V. Vor 5 Jahren wurde das Kompetenznetzwerk Antisemitismus gegründet. Von einem Jahrhundertfund wird gesprochen. Worum es da genau geht, dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Um 5 bislang unbekannte Briefe des Dichters und Dramatikers Heinrich von Kleist geht es. Die hat, wie gestern bekannt wurde, ein Literaturwissenschaftler letztes Jahr entdeckt, im Nachlass eines österreichischen Diplomaten. Schon seit ein paar Jahren wurden Briefe von Kleist in diesem Nachlass vermutet, der aber erstmal gefunden werden musste. Die Briefe sind für die Forschung sehr interessant, denn die Literaturwissenschaftlerin Barbara Griebnitz vom Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder sagt, sie enthielten Hinweise darauf, dass Kleist an einer Bearbeitung des Don Quixote-Stoffs von Miguel de Cervantes gearbeitet hat.
Da heißt es wörtlich, er schickt die Hermannschlacht, den Don Quixote und alle anderen Werke, die ich für den Krieg geschrieben habe. Und daraus lässt sich schon schlussfolgern, dass der Don Quixote auch von ihm selbst sein könnte. Wenn man das so auflistet, ist es unwahrscheinlich, dass er jetzt die Hermannschlacht, Don Quixote von Cervantes in einer Übersetzung und alle anderen Werke, die ich geschrieben habe, nennt, sodass das doch möglich ist, dass es eine Don Quixote-Bearbeitung seinerseits ist.
So Barbara Griebnitz im Deutschlandfunk Kultur. Ein wenig Aufschluss geben die Briefe, die aus seinen letzten 4 Lebensjahren stammen, auch über Kleists seelische Verfasstheit, die 1811 zum Suizid führte.
Es wird nur halt klarer, dass er zumindest ja in dieser Zeit, und das erwähnt er ja aber auch 1810-11, doch an dieser politischen Situation Preußens, eben die französische Besatzung und eben der fehlende Wille, gegen Napoleon zu kämpfen, dass das eine Rolle gespielt hat und dass er das eben auch in seinen Abschiedsbriefen vom November 1811 schon auch erwähnt. Die letzten Gründe werden immer im Dunkeln bleiben.
Ab heute sind die 5 Briefe im Kleist-Jahrbuch 2024 für die Öffentlichkeit zugänglich. Unbekanntes gibt es ab Sonntag auch am Düsseldorfer Drakeplatz zu entdecken. Das Atelier und Wohnhaus des Künstlers Josef Beuys ist ab dann für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Abgesehen von 60 Kunstwerken, Fotos und Dokumenten gibt es ein Badezimmer in intensivem Rosa, wobei hier nicht ganz klar ist, ob das auf Beuys zurückgeht, und, sagen wir, interessant gebaute Gartenmöbel. Josef Beuys, der auch an der Kunstakademie in Düsseldorf unterrichtet hat, lebte in dem Haus von 1961 bis zu seinem Tod. Original ist es nicht mehr. Die Stiftung, der es jetzt gehört, kaufte es 2021. Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg am Sonntag sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute der Augsburger Allgemeinen Zeitung, dass die Sorge im Kulturbereich in Ostdeutschland sehr groß sei. Bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises in Frankfurt-Oder hätten ihr Buchhändler erzählt, dass AfD-Mitglieder in die Buchhandlungen kämen, um zu bestimmen, welche Bücher nicht mehr ins Schaufenster gelegt werden dürften. Da geht es der Kunstfreiheit an den Kragen, so Roth, denn es gäbe bereits Menschen aus der Kultur, die das Land verlassen würden.
Soweit die Kulturmeldung. Danke an Anja Reinhardt. Die Lage im Libanon nach den Explosionen und die Hochwassersituation in Polen, das sind zwei Themen gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.